Der Krieg bestimmt also das Treffen. Was kann Davos bringen in einer Welt, die gerade den von Russland herbeigeführten Zusammenbruch ihrer Sicherheitsordnung verdauen muss?
Ja, es geht natürlich nicht nur um den Krieg in der Ukraine, das muss man sehen. Also natürlich für Europa und auch für die aus Nordamerika kommen, ist das ein oder wenn das sogar das zentrale Thema. Aber man muss natürlich auch sehen, dass wir viele andere Themen haben. Natürlich das Thema, den Klimawandel zu bekämpfen. Natürlich das ist die ganze Frage um Energiepolitik, aber auch jetzt das Thema Food Security, Sicherheit der Ernährung.
Was aber auch wieder eine Folge des Krieges ist
natürlich. Auch eine Folge des Krieges natürlich. Aber in Asien, in Afrika und in Lateinamerika ist der Krieg nicht notwendigerweise das bestimmte Thema. Das wird sehr stark als eine europäische Angelegenheit gesehen. Ob wir das nun mögen oder nicht, ist vielleicht nicht entscheidend. Es wird natürlich sehr viel auch über Supply Chain gesprochen. Natürlich ist weiterhin die Frage, ist die Pandemie wirklich zu Ende oder erleben wir eine Rückkehr der Pandemie im Herbst, im Winter? Also sind viele, viele Themen da. Und natürlich das Ganze führt natürlich zu einem Szenario, wo man Sorge hat, wir wandern weltweit in eine Rezession, zumal ja auch die Chinesen nicht dabei sind im Augenblick, weil sie sich vielfach in Quarantäne befinden. Und so haben wir unglaublich viele Disruptionen sozusagen in der Weltwirtschaft, die dazu führen, dass eine recht große Angst da ist, dass wir in den nächsten 6-9 Monaten wirklich in eine Rezession geraten.
Krise auf Krise, das kann man so, glaube ich, schon mal zusammenfassen. Sie haben ja gerade schon die Lebensmittelknappheit angesprochen, die Hungerkatastrophen als Folge auch des russischen Vorgehens. Ist Davos denn ein Forum, auf dem da Lösungen gefunden werden können?
Naja, es wird viel davon gesprochen. Also Hungerkatastrophen haben wir noch nicht. Wir haben natürlich die Sorge, dass das Getreide aus der Ukraine, aus Russland nicht kommen wird. Und da gibt es natürlich Überlegungen zu schauen, ob wir im Rahmen der UNO oder mit Unterstützung der UNO nicht einen Korridor aus Odessa durch das Schwarze Meer und natürlich dann den Bosporus hinbekommen. Das wäre natürlich sehr wichtig. Daran wird gearbeitet. Oder auch andere Lieferketten zu schaffen, um das Getreide, das natürlich in der Ukraine lagert und das natürlich auch transportiert werden muss, damit die Lager frei werden für die neue Ernte, dass das wirklich auch an die Kunden, vor allen Dingen in Afrika und Mittleren Osten, kommt.
Der Krieg in der Ukraine ist präsent, ist der Schwerpunkt, das haben Sie ja auch schon gesagt. Die Klitschko-Brüder sind in Davos, ja. Der ukrainische Präsident Zelensky hält eine Rede per Video.
Heute Morgen, ja.
Ist Davos denn auch sowas wie eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, einfach weil die Erwartung sich immer mehr durchsetzt, dass dieser Krieg noch viele Monate, vielleicht sogar Jahre dauern wird. Und dass in den besetzten Gebieten kein Aufbau im Augenblick überhaupt möglich ist. Und solange es auch keinen Waffenstillstand gibt, macht es natürlich nur Sinn, natürlich Eisenbahnlinien, Straßen und so weiter, Versorgungslinien in der Ukraine wieder auszubessern. Aber an einen richtigen Aufbau denkt noch keiner. Im Augenblick geht es vor allen Dingen darum, zu finanzieren, das Budget, das Haushaltsbudget von der Ukraine zu finanzieren, etwa 5 Milliarden, das wissen Sie ja, 5 Milliarden Dollar oder Euro pro Monat. Und natürlich auch die Versorgung mit Waffen zu finanzieren. Das sind die beiden Schwerpunkte über einen Wiederaufbaufonds oder einen Marshallplan, wie das zum Teil ja auch genannt wird. Für die Ukraine ist es sicherlich noch viel zu früh. Es gibt noch kein Ende, ist nicht absehbar der Kampfhandlungen.
Halten Sie denn eben, weil kein Ende des Kampfes absehbar ist, Impulse für ein Ende des Krieges für möglich?
Hier in Davos wahrscheinlich weniger. Der entscheidende Punkt ist die Frage, wie kommt man zusammen, also zwischen der Ukraine und Russland, um Verhandlungen zu führen. Wer könnte hier auch als Mittler dienen? Und da werden sicherlich Gespräche im Hintergrund geführt, nicht notwendigerweise hier in Davos. Es ist natürlich so, dass es auch ein G20-Meeting ansteht. Und es könnte durchaus sein, dass sowohl Präsident Zelensky als auch Präsident Putin eingeladen werden. So denn die indonesische Regierung sich dafür entscheidet, dann könnte das natürlich der Beginn von Gesprächen sein oder die Fortführung von Gesprächen sein.
Jetzt in Davos, ich habe es ja schon gesagt, keine Russen, Sie sagten aber auch keine Chinesen wegen der Pandemie und der Corona-Beschränkungen in China. Ist das Treffen in Davos dann am Ende, obwohl sich Weltwirtschaftsforum nennt, nicht doch eine reine Veranstaltung der westlichen Welt?
Nein, das ist nicht. Also wir haben sehr viele asiatische Teilnehmer. Ich habe heute auch schon einige Gespräche geführt mit Japanern, gestern schon eine Menge mit Leuten aus Indien, aus Südostasien. Der Mittlere Osten ist stark vertreten. aber auch Afrika und Lateinamerika. Also von daher ist es weiterhin, ich sage mal, ein Treffen der Weltwirtschaft. Aber das Thema Ukraine ist natürlich etwas, was uns in Europa und in Nordamerika besonders beschäftigt und vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist in den anderen Teilen der Welt.
Sie haben aber schon gesagt, es gibt ja viele Themen, die darüber hinausgehen. Es gibt die Sorge vor einer weltweiten Rezession. Was ist Ihrer Ansicht nach denn die wichtigste Botschaft, die von Davos ausgehen soll in diesem Jahr?
Es gibt viel zu tun und wir müssen es anpacken. Das ist, glaube ich, letztendlich die Botschaft aus Davos. Und man sollte nicht zu sehr, ich sage mal, in Pessimismus verfallen. Wir müssen neue Lösungen finden. Wir werden auch Lösungen finden, da bin ich zuversichtlich, auch wenn manches viel länger dauert, als wir uns das wünschen würden.